Mikrotest.
Wunderbar. Hey, schön, dass ihr da seid. Wenn man so reinkommt vom Gebet, ob man sieht denn jeden persönlich, fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn man jeden kennt. Auch den habe ich noch gar nicht knuddelt heute Morgen. Fühlt euch umarmt von mir geknuddelt, auch die, die daheim zugucken. Es hört sich immer so flapsig an, wenn man sagt, irgendwie ist alles vorbereitet von dem, was heute im Gottesdienst schon stattgefunden hat, von eure mit Gott erlebt Dinge. Aber wenn es halt so ist, kann ich nicht anders wie sagen, es ist halt so. Es ist wirklich wie eine Vorbereitung. Andi, was du gesagt hast, die Schatzsuche zu dem, was mir heute und auch für die nächsten Wochen auf dem Herzen liegt. Ich war am Dienstag geschäftlich unterwegs bis abends um 9 Uhr, deswegen war ich nicht im Lebenszentrum, aber du kannst mich gerne mal reinnehmen, mitten im Ort nicht dabei gewesen zu sein. Das blutet ein bisschen im Herzen drin, aber war leider tatsächlich geschäftlich nicht möglich. Aber es war alles in allem, finde ich, eine Vorbereitung, wenn wir heute reingehen in die Predigt. Ich bin ja seit einem halben Jahr jetzt dabei, ich habe mal geguckt, wann habe ich angefangen mit dem Thema die Kultur im Königreich Gottes. Manchmal machen wir ein bisschen so Mini-Predigtreihe da drin und dann entdeckt man, dass man das schon ganz lang damit sich beschäftigt. Ist aber auch gut, weil dazwischen immer wieder verschiedene Menschen predigen hier und nicht nur geprägt wird von einer Person mit einem Lieblingsthema, sondern wir eben ein ganzes Team sind. Aber die Kultur im Königreich Gottes, das ist was, wo für mich immens wichtig geworden ist. Weil wenn es um das Königreich Gottes geht, dann geht es zentral immer um Jesus. Und das ist so ein Herzschlag auch von uns, dass in jeder Predigt eigentlich das Herz von Jesus irgendwie sichtbar werden will. Und wenn es ums Reich Gottes geht und um die Kultur, dann geht es primär um das, was Jesus gelebt hat, was er getan hat, wie er war. Und deswegen war es mir auch so auf dem Herzen. Heute komme ich quasi mit der Predigt zum Abschluss. Und gleichzeitig ist im Englischen, sagt man eine Transmission, so ein Übergang mit diesem letzten Aspekt, den ich heute habe, der dann tatsächlich ein bisschen in die Dynamik reingeht. Und ich habe mal versucht, bei meinem letzten, wo ich mal hier vorne stand, so ein Bern seine Predigtreihe mit Kirche als Fenster. Das ist immer noch so drüber, was uns beschäftigt. Wie können wir als Kirche ein Fenster sein? Und zwar nicht nur, dass man halt so bisschen was Frommes von da vorne tun, sondern auch körperlich, sozial, an Weisheit und natürlich geistlich. Und da waren die ganze Weltanschauung ein wichtiges Thema drin. Und das, was ich versucht habe, über die Kultur im Reich Gottes so zu vermitteln, das ist die Mauer außenrum. Das ist das Wie tun wir das? Zu was können wir denn konkret tun? Ob mit zur Schatzsuche gehe, geht einfach zum Siegfried. Es ist ein Abenteuer, ja. Ich habe irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Das kostet mir zu viel Nerven. Aber jedes Mal, wenn ich bei der Schatzsuche dabei war, war ich hinterher komplett geflasht. Das ist eine Art, was wir tun können. Wir sprechen demnächst über Saatprojekte. Da ist was von einer Art, was wir tun können. Aber das muss umrahmt sein von der Kultur, wie Jesus sein Reich auf die Erde gebracht hat. Wenn das Wie nicht zum Was passt, dann kann man viel kaputt machen. Und es wurde viel kaputt gemacht im christlichen Sektor über viele Jahrzehnte hinweg. Und deswegen muss es beides miteinander sein. Was tun wir und wie tun wir es denn? Und als kleiner Rückblick, man ging gar nicht drauf ein, das war ein halbes Jahr so alles Themen, die mich beschäftigt haben an Kultur im Reich Gottes. Die Einheit, die Ehre, die Gleichwertigkeit. Es ist ein übernatürliches Reich. Es hat eine apostolische Leitungsstruktur und keine pastoral geprägte. Wir haben Belong, Behave, Believe, eine Kultur der Anbetung im Reich Gottes. Und da gibt es noch viel mehr. Wenn wir alle hier vorne euch mal damit beschäftigen würden, was wäre euer wichtigster Aspekt im Reich Gottes? Welche Kultur, welche Prinzipien und Werte hat denn Jesus gelebt und vermittelt? Und das war bei ihm immer beides eins. Deswegen ist Jesus die Wahrheit, weil sein Reden und sein Handeln eins ist. So ist der hebräische Wahrheitsbegriff. Eins fehlt mir nur da drauf. So, ein ganz wichtiger Punkt, der mir jetzt die letzten Wochen wichtig geworden ist, um das Ganze abschließen und übergehen zu können. Mir fehlt nur ein Punkt, was das Reich Gottes ausmacht. Was wären eures, das da noch fehlt? Habt ihr eine Idee bei der Vielfalt, die da vorne schon sichtbar geworden ist? Glaube, ja gut, zum Übernatürlichen gehört Glaube mit dazu, aber definitiv als Punkt steht es nicht. Andi, was hast du gesagt? Markus. Gnade. Gnade ist so mit Annahme und diese Agape-Liebe ist dort vielleicht so ein bisschen mit drin, aber guter Gedanke, Martin. Mission! The man has it. Was da noch fehlt ist, Marek, gib mir die nächste Folie. Das Reich Gottes breitet sich aus. Wisst ihr, das ist lieb und nett, wenn wir uns hier lieb haben in der offenen Tür. Das ist wunderbar, wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wenn wir einander ehren, wenn wir die Vielfalt schätzen, wenn da vorne begabte Lobpreiser sind und hinter begnadete Techniker, wenn wir ein tolles, vielfältiges Miteinander haben, wenn wir uns ein Feedback geben, weil der andere sich schlecht verhält und wir nennen Sünde, Sünde beim Namen, aber auf eine gute, gewaltfreie Art und trotzdem in aller Klarheit, wenn wir die ganze Aspekte, die ganze Kultur leben, dann ist es schön. Aber wenn wir das nur für uns tun, dann haben wir den Sinn und Zweck letztendlich verfehlt. Und wir müssen heute, eine Tacheles-Rede miteinander, sondern den Herzschlag Jesu ergreifen, dass das Reich Gottes nicht nur für uns zum Selbstzweck da ist, sondern das Reich Gottes breitet sich aus. Und mit all dem, was wir an Kultur vom Reich Gottes im Herzen haben, ist es dazu da, Menschen einzuladen, genau in dieses Reich Gottes mit hineinzukommen und das Gleiche zu erleben, das wir erleben durften. Von der Gnade, Erlösung bis alles, was wir haben. Und es ist keine Anklage heute, ganz gewiss nicht, aber ich muss mich selber in der Nase lupfen und denke, wie wichtig ist mir das eigentlich? Wo lebe ich denn Kultur? Wo haue ich es am Arbeitsplatz raus? Wo habe ich den Mut? Und sprechen wir über das Reich Gottes, ohne dass man jetzt eine evangelistische Aktion macht, was man aber trotzdem tun könnte. Und deswegen heute so der Abschluss und gleichzeitig ein Neustart in der Richtung, darüber nachzudenken, wenn das Reich Gottes ein sich ausbreichendes Reich ist, was bedeutet denn das dann für uns? Für mich ganz persönlich, Peter, aber auch für uns als Gemeindefamilie. Was hat es zur Konsequenz, wenn das Reich Gottes, wir gucken uns gleich viele Bibelstellen an, dass es nicht meine Idee ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es brennt schon. Es breitet sich schon aus. Es war ein tiefster Herzenswunsch von Jesus, dass mir das nicht hier oben in unserem Wohnzimmer, in unserer gemütlichen Atmosphäre für uns behaltet. Dann bin ich da. Es war sein tiefster Herzenswunsch, dass die ganze Welt durchdrungen wird von seiner Kultur, von seinen Werten, von seinen Prinzipien, von seinem Reich. Und ein Kennzeichen von Königreichen ist es generell, dass es sich ausbreitet. Und das leider nicht immer zum Guten. Wenn man in die Weltgeschichte reinschaut, in unsere Geschichte, dann sind wir mittendrin gewesen vor vielen Jahren und viele vergessen das zwischenzeitlich, dass auch Adolf Hitler versucht hat, ein tausendjähriges Reich zu schaffen, auf seine Art und Weise. Verletzend seiner Kindheit und vieles unerfüllt. Ein Königreich, wenn man in die Weltgeschichte reinschaut, hat sich immer durch Gewalt oder durch Manipulation oder andere Dinge ausgebreitet. Das haben komischerweise Königreiche irgendwie so an sich und die Weltreiche auf dieser Welt. Und unser König möchte sein Reich auch ausbreiten. Die Frage, und darum geht es heute, wie tun wir denn das? Weil Gewalt und politische Macht ist nicht das wirklich, was wir suchen. Ja, und dass heute immer noch Menschen unterwegs sind, mitten hier in Europa, um ein Weltbild wiederherzustellen, das in der Geschichte verankert ist, das macht man nicht nur traurig, sondern es zeigt das irre Denken von Disputen. Und das Bild, wo der Trump sich zum Papst wählen lässt mit der Mütze auf, das hat uns heute Morgen ein bisschen erspart. Wenn Narzissmus in der Weltpolitik Blüten treibt, dann wird es nicht lustig. Dann führt es immer in Chaos. Selbst unsere Kirche, ohne das zu verurteilen, war mit vielen Kreuzzügen daran beteiligt, wo Politik und Kirche zusammengehen. Klar, der Grund, Jerusalem und Islam bewahren drum und dran, aber was ist da nicht alles geschehen mit Gewalt und Politik, um ein Reich auszubreiten? Und wir müssen das angucken, wir müssen darüber reden, was alles passieren kann, wenn ein Reich versucht, mit irdischer, politischer und militärischer Macht sich auszubreiten. Und selbst die Juden damals, wo das Römische Reich, das war jetzt 117 nach Christus, wo das Römische Reich seine Herrschaft ausgebreitet hat, sie haben ja auf den König gewartet. Sie haben ja auf diesen König, den Jesaja überall verheißen war, gewartet. Bloß ihre Erwartung, was er tun sollte, war weit weg von dem, was Jesus tat. Deswegen haben sie ihn nicht erkannt. Die haben erwartet, dass dieser König kommt und das jüdische Volk aus der Besatzung befreit, von der römischen Verknechtung befreit. Das war ihre Erwartung. Politisch und militärisch, das war alles miteinander verknüpft. Und vielleicht war das auch die große Enttäuschung von einem Judas, dass eben Jesus nicht der Jesus war, der als Befreier von dieser römischen Besatzung kam. Dass Jesus kam, um Freiheit zu bringen, das hat er verkündigt. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die Frage ist nur, von was? Was bringt die Freiheit, die Jesus in seinem Königreich mitbringt? Und es ist zuallererst mal die Freiheit von Sünde und von Tod. Das ist die Freiheit von Sinnlosigkeit und ewiger Verdammnis. Und das sagt Jesus, dafür bin ich gekommen. Und jeder, der in mein Reich kommt, der erfährt genau das. Freiheit von dem Gesetz, das mich verknechtet und versklavt. Aber das stand überhaupt nicht auf der Agenda von der damaligen politischen und auch von der jüdischen religiösen Führung. Und vielleicht war das auch, das ist gerade schon angedeutet, ein bisschen die Enttäuschung vom Judas, dass er bei Jesus beim letzten Abendmahl die Füße begonnen hat zu waschen. Ein König wäscht die Füße seiner Jünger. Das geht gar nicht im Sinne der damaligen Welt. Das ist völlig konträr, was Jesus da getan hat. Das tut ja kein König. Und deswegen ist das Königreich von Jesus so viel anders. Deswegen fällt vielleicht als Kultur noch darauf, dass das Königreich, die Kultur im Königreich Gottes eine dienende Kultur ist. Eine sich hergebende Kultur. Und der Agape ist es mit drin. Und Jesus stellt Königsherrschaft völlig auf den Kopf und sagt, das ist mein Reich. Wer bei mir regieren will, der diene unter euch. Er stellt auch die Ausbreitung von so einem Königreich völlig auf den Kopf. Aber es war mir nochmal kurz wichtig zu sagen, ja, ein Königreich breitet sich aus, das hat geschichtlich gesehen keinen guten Hintergrund. Weder religiös, kirchlich noch weltpolitisch über die viele Königreiche hinweg. Und keines wird vor Jesus irgendwann bestehen. Irgendwann kommt der Tag X, wo es kein weltliches Königreich mehr gibt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn die Männer die Kriege anzetteln, aufs Klo gehen, dann pinkeln sie, wie wir es auch tun. Und dann sind sie genauso vor Gott ein Nichts, wie wir sind. Außer wir werden in ihm zu was. Aber wie wächst denn dieses Königreich von Jesus? Das ist eine zentrale Frage. Wenn das Königreich Gottes zum Ziel hat, sich auszubreiten, dann ist die Frage, wie? Und über dieses Wie kommen wir dann zur Konsequenz für uns. Was bedeutet denn das für mich als Person und für uns als Gemeinde? Und das Reich Gottes ist ja überall dort sichtbar, wo Menschen unter seiner Königsherrschaft leben. So definiert sich auch das Territorium. Also Reich Gottes, haben wir mal gehabt am Anfang, ist nicht nur Gemeinde hier. Reich Gottes ist auf der Schatzsuche in der Stadt, wenn der Siegfried unterwegs ist, der Andreas beim Arbeitsplatz ist, wo er schon ab und zu was erzählt hat. Wenn ich letzte Woche auf dem Rathaus war und mit einer Frau über den Glauben ins Gespräch komme, dann ist dort Königreich Gottes. Und dann breitet sich dort aus. Vielleicht fängt dort jemand Feuer und entscheidet sich dann irgendwann für Jesus. Es ist überall dort, wo Menschen freiwillig mit einer Herzenshaltung Ja sagen zu diesem König. Und Bill Johnson sagt ja, everybody wants a king like Jesus. Jeder sehnt sich nach dieser Kultur im Königreich Gottes. Und der Siegfried erzählt, die Menschen sind hungrig und offen. Ich glaube das zutiefst auch. Mama, wissen sie es nicht, weil sie so enttäuscht sind von Kirche und von irgendwelchen frommen Vertreter. Und lass uns mit dem König Jesus diese Menschen wieder neu begeistern. Habe gedacht, wir gucken uns motivierend ein paar Bibelstellen an. Das ist immer ganz wichtig bei eurer Predigt, dass wir keine Peter-Philosophie haben. Und Jesus nimmt uns rein und dann nimmt uns die Jünger mit rein, wie das damals war, als das Reich Gottes kam durch Jesus. Er sagt, es ist schon da, siehe, ich bin unter euch, also das Königreich ist schon hier, aber es ist auch ein sich ausbreitendes Reich. Also wenn wir hier heute sind, ist hier Königreich Gottes unter uns, mit aller Kraft, mit allem, was es beinhaltet, und gleichzeitig darf sich's ausbreiten. War ich zu schnell? Genau. Und die erste Stelle gehen wir rein in die Evangelien und Apostelgeschichte, wird uns heute ein bisschen begleiten. Dort steht, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also was tat Jesus? Jesus ging nach Galiläa und er verkündigte die Botschaft. Also Jesus war initiativ, er ging. Er ist nicht irgendwie mit seinem Krüppli gesessen und hat gewartet, bis die Menschen kamen. Das kam dann auch noch. Da haben sie ihn belagert, wo er dann einen Bergsucher musste und aufs Boot stieg. Aber so ganz am Anfang seines Wirkens, Jesus ging umher. Und er predigte, er verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und vieles vom Reich Gottes hat er entfaltet. Am Anfang war das noch gar nicht so viel. Aber er hat gesagt, hey, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Ich kann euch nicht genau sagen, was es war ganz am Anfang. Das steht jetzt nicht drin. Aber seine Botschaft, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, den Sünder zu suchen, dass er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, das hat Jesus mit der Zeit als gute Botschaft, wir nennen es Evangelium, immer mehr entfaltet. Aber er hat gestartet mit einer aktiven Verkündigung. Er ist umhergezogen. Das können wir so als ein kleiner Aspekt hier ein bisschen rauslesen. Dann gehen wir ein bisschen weiter in Markus. Dort lesen wir Ähnliches. Jesus zog wieder durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen. Jetzt wird es interessant. Er verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Also das Fenster von der Kirche Jesus wird jetzt ein bisschen breiter. Er redete nicht nur geistliche Dinge, jetzt wurde er auch noch sozial. Jetzt geht es auch noch darum, Menschen, die damals krank waren, hatten noch keine Krankenversicherung. Wir müssen ganz reingucken und feinfühlig sein, was heißt es, wenn jemand krank war. Der konnte nicht arbeiten, da gab es kein Futter auf dem Tisch. Wenn ein Mann krank war, dann haben die Kinder auch nichts gehabt. Es war viel mehr als nur, man macht jetzt eine tolle Heilung, sondern es war, ich bringe Menschen wieder zurück in das soziale Umfeld. Ich ermögliche es Menschen wieder, ihre Arbeit aufzunehmen, um für die tägliche Nahrung auf dem Tisch zu sorgen. Das war mit ein wesentlicher Aspekt von Jesus. Und ja, es waren Zeichen und Wunder. Es ist ein übernatürliches Reich. Wir sehen das überall. Jesus und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb ist das, was er tat, auch nicht von dieser Welt. Deshalb habe ich es dann irgendwann verfolgt, weil entweder ist das, was Jesus sagt, wahr und richtig und ich kann es annehmen und ich muss meine eigene Theologie verlassen. Und das ist die Herausforderung, wenn wir heute Menschen auf der Straße treffen, die ihre eigene Theologie haben und wir sie konfrontieren mit Jesus, was dann in ihnen passiert. Und die politische und religiöse Elite hat es damals nicht ergriffen. Deswegen haben wir Ostern hinter uns und haben eine Kreuzigung hinter uns, weil Jesus mit seinem übernatürlichen Reich nicht erklärbar war, gefährlich war und ganz offen, auch wir sind für die Gesellschaft heute wahrscheinlich gefährlich. Und ich überlege mir bei mir im Daimler Intranet, ob ich in manche Seite was reinschreibe als Kommentar oder nicht, oder ob mich dann das Personalbüro anruft und sagt, Herr Walz, Ihre homophobe Einstellung passt nicht zu unserem multi-idealen Bild als Firma Mercedes-Benz. Und wir unterstützen verschiedenste Themen und Bereiche, die ich ein bisschen schwierig finde, ob man die als Firma unterstützen muss oder nicht. Ich habe mich jetzt sehr neutral ausgedrückt, gell? Ich kann da noch heute drüber sprechen, was ich meine. Jo, also Jesus brachte einen übernatürlichen Aspekt rein und er bestätigte seine Worte durch das, was er tat. Und dann ging er einen Schritt weiter. Jetzt hat er seine Jünger versammelt. Jetzt hat er aus einer One-Man-Show eine Multiplikation gemacht. Und da sehen wir schon, dass das Reich Gottes sich verbreitet, indem nicht ein super Heiler irgendwo in der Porsche-Arena auftritt und dann die ganze Halle irgendwie geheilt wird, sondern man merkt den Unterschied bei manchen Predigten und bei manchen Seminaren und Veranstaltungen. Manche leben das noch. Ich bete von vorne und dann werden hier Hunderte geheilt. Ich erlebe es aber immer mehr, dass der dann eine Lehre gibt, was demonstriert und sagt, und jetzt betet ihr untereinander. Und das eine hat zur Folge, dass einer im Mittelpunkt steht und sich eben dann addiert. Und bei Jesus hat es sich vervielfacht, weil auch seine 12 Finger sind nachher noch viel mehr geworden. Und wir sind heute auch irgendwie ein Ableger von dem, was damals begann, oder? Er aber rief die 12 zusammen und jetzt wird es richtig gut. Deswegen ist heute auch Pfingstbotschaft. Und er gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Kranken heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Ich habe noch 3 Punkte, die ihr heute mitnehmen könnt. Und einer davon ist, Jesus befähigt seine Jünger. Multiplikation heißt immer auch Befähigung, um das Gleiche tun zu können. Und Jesus hat es nicht als Privileg gesehen, dass er dieser Superguru einer neuen Sekte ist, sondern er kam und er wusste genau, wenn sich sein Reich ausbreiten soll, dann braucht es Multiplikation und nicht ihn als One-Man-Show an der Stelle. Jesus ruft seine Jünger, er befähigt sie und dann sendet er sie aus in der Kraft, die er ihnen gibt. Das ist der Schritt, wie ich sehe, dass es bei Jesus läuft. Er ruft, er sammelt sie in seine Nachfolge, dann befähigt er sie mit der Kraft und der Vollmacht und dann beauftragt er sie und sendet sie aus. Und wenn ihr das heute mitnehmt, dann habt ihr eigentlich alles mitgenommen, was ihr auf dem Herzen hatte. Dass Jesus uns ruft in seine Nachfolge, jeden von uns, dass er uns in der Nachfolge übernatürlich befähigt mit dem, was es braucht, mit seiner Kraft und seiner Vollmacht und dass er uns aber auch beauftragt und aussendet und aus der Komfortzone herausholt und uns sagt, hey, schön, dass ihr euch miteinander in dem Wohnzimmer versammelt. Aber das ist nicht alles. Das ist auch wichtig, aber nicht alles. Und er verheißt es dann auch am Anfang von der Apostelgeschichte, wo Jesus noch dabei war. Da wollten die Jünger wissen, ja, wann ist denn das und wann kommst du wieder und wie wird das alles sein? Und er sagte ihnen, hey, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Hochinteressant. Die Dreieinigkeit entscheidet der Vater alleine. Machen wir jetzt aber nicht auf das Fenster. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus bringt es nochmal auf den Punkt. Er hat seine 12 gesammelt und hat gesagt, ich gebe euch jetzt Vollmacht für diesen Auftrag. Aber damit später jeder befähigt werden kann, wird der Pfingsttag kommen. Wird es der Tag geben, wo mein Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Und wo jeder mit dieser Autorität und mit dieser Kraft und gleichzeitig mit dieser Beauftragung von mir ausgerüstet wird. Und interessant ist dieses Wort Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Martin? Okay, gut. Hätte mich jetzt aber doch interessiert. Machen wir nachher. Zeuge verstehen wir drunter. Ich war beim Unfall dabei. Ah ja, der war viel zu schnell. Der hat ihm die Vorfahrt genommen und berichtet an der Polizei, was ich gesehen habe. Das ist so ein bisschen in unserem griechischen Verständnis ein Zeuge. Ja, er kann bezeugen, was er gesehen hat. Ist im Hebräischen zu kurz gegriffen. Hebräer denkt viel ganzheitlicher. Jemand, der Jesus bezeugt, der bezeugt nicht nur wie damals, was er gesehen hat, weil wir könnten heute sonst gar keine Zeugen sein. Also der Satz würde gar nicht auf uns zutreffen, weil wir das gar nicht erlebt haben, da wir lesen es in der Bibel. Und deshalb ist Zeuge immer jemand, der verkündigt, was er gesehen hat oder was er glaubt. Und er bezeugt das Gleiche durch das, dass er das tut, was er glaubt. Also es heißt, ein Zeuge in unserem Fall ist, wie auf der Straße, wir bezeugen Jesus und dann beten wir für eine Person, ob das um Heilung ist oder, da haben wir es von Dämonen gehabt, das ist schon mal eine ganz eigene Story, bei dem Thema Übernatürlich habe ich das ein bisschen angerissen, dass das Reich der Finsternis durch den Finger Gottes ausgetrieben wird. Auch das gehört zum Bezeugen mit dazu. Also wir bestätigen das, was wir glauben, durch das, was wir tun. Und das fordert mich manchmal raus. Und dann habe ich schon gebetet und jemand wurde nicht gesund, nicht sofort geheilt. Und dann denke ich, okay, was ist das für ein Zeugnis? Und da kann man dann zwei Wege gehen. Aber ich möchte uns ermutigen und deswegen brauchen wir einander, dass wir uns im Glauben stärken. Dass wir uns in unserem Innern festhalten und sagen, hey, Jesus nahm auch zu. Das war der Vers, wo der Bernd immer wieder vorne hatte. Jesus nahm zu an Weisheit, sogar an Gunst bei Gott und den Menschen. Jesus nahm zu. Und wir durften uns eingestehen, dass auch unser Glaube wächst und dass es zunehmen darf. Aber ich beim Vorbereiten habe gedacht, ich möchte da wieder zurück. Ich möchte, bei all dem, was wir erlebt haben an Krise, und wir haben uns alle gefunden, ist alles schön, ich möchte es wieder sehen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass wir es bezeugen durch das, was wir erleben und dass unsere Lebenszeugnisse, die wir hier vorne immer wieder geben können, ein Zeuge davon sind, was wir glauben und was wir sehen und was wir erleben. Das ist meine tiefste Hoffnung und die möchte ich uns heute Morgen einfach weitergeben. Und wir sehen es bei den Jüngern, als Jesus weg war. Also die ganze Wunder des Reich Gottes, denke ich, hat er nicht aufgehört, als Jesus dann verstarb und in den Himmel aufgefahren ist, sondern gefühlt gesagt, da ging es dann erst richtig los. Weil da war es ja auf Jesus als einen Menschen oder seine 12 Jünger begrenzt. Und dann sofort Apostelgeschichte 2, wahrscheinlich kennt ihr die Story, wo Petrus aufgestanden ist und er hat nicht mehr rumgestottert und rumgegatzt, sondern er war erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes und hat diese Predigt gehalten. Und die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So schnell geht Bekehrung auf der Straße. Gut, der hat da vorne lange Predigt gehalten und hat sie reingenommen, also auch theologisch abgeholt. Es waren der Pharisäer und viele Leute im Judentum, wo er dazu gesprochen hat. Aber dann kam es an den Punkt, und man nennt das nicht mehr Übergabegebet, weil Übergabe ist nichts so Gutes, sondern ein Entscheidungsgebet. Habt ihr das noch, Siegfried, oder? Also wenn dann Menschen ihre Entscheidung vor Jesus treffen und die haben gefragt, ja, was soll ich jetzt tun? Jetzt hast du mir gesagt, was scheiße ist in meinem Leben und jetzt? Ich sage, hey, kehr um, nimm die Erlösung von Jesus an, lass dich versöhnen mit Gott und dann lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Dann räumen wir noch ein bisschen die Lebensgeschichte auf, da haben wir auch so ein paar Tools an der Hand, um das gut tun zu können. And that's it. Und das haben die Jünger gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, bevor das mit der Alpha-Kurs mit dem Achim losging, ich habe es völlig verlernt. Mir hat kein Mensch beibracht, wie ich mit anderen Menschen in meinem Alter über den Glaube ganz einfach reden kann. Wir haben dann einmal eine Veranstaltung gehabt, das weiß ich wie heute noch, beim Achim in der Firma, wo wir Gemeinde eingeladen haben und der Achim hat es dann versucht, wie kann ich Menschen zu Jesus denn führen? Und da waren da so Begriffe dabei, ja, du musst Jesus das Ruder deines Lebens übergeben. Da guckt mir heute wahrscheinlich mein Arbeitskollege an, was für ein Ruder, ich habe nicht mehr den Bootsführerschein. Sebastian wird es nur eher verstehen. Und wir tun es manchmal so schwer, weil wir es nämlich gewohnt sind, im Alltag über den Glauben zu reden. Und ich habe so den Eindruck, lass uns da miteinander uns auf den Weg machen. Lass uns wieder auf den Weg machen, dass wir eine relevante Sprache haben von Menschen auf dieser Erde, dass wir eine relevante Sprache haben hier im Gottesdienst. Wir führen eine Gemeindefreizeit so ein bisschen ein Interview durch. Wie geht es euch denn hier? Wann hab ich das letzte Mal jemanden eingeladen? In der Kleingruppe? Zu Marek wäre das super easy möglich. Ich lebe so in meiner Komfortzone, deswegen die Predigt ist zuallererst für mich heute Morgen. Und ich habe für mich so innerlich wirklich das Drängen, da ist so eine innere heilige Unzufriedenheit, so geht es nicht weiter, Peter. Ja, ich kann es so nicht mehr. Ich merke, ich brauche Sinn, Ziel, Vision und dass das Reich Gottes sich ausbreitet und wächst, das ist gerade was, wo mein Herz zum Jubel bringt, wo ich denke, ja.
Kommt mir so der Gedanke vom Wort Zeuge, also wenn ja. Ich Zeugnis gebe, noch wichtiger ist ja, oder empfinde ich gerade eben, es wird ja auch ein Zeugnis erstellt von mir, also wenn ja.
Okay. Ja, Ja. Und was mir gerade einfällt in dem Zusammenhang, der Paulus sagt, ich bin ein offener Brief, ja, und ihr seid ein Brief von mir, den ich geschrieben habe in euer Leben. Wo ist ein Mensch, in dessen Lebensbrief ich reingeschrieben habe? Ja. Und Bernd sagt immer, das könnt ihr mit dem Appellohr hören oder mit dem Selbstoffenbarungsohr, das kann ich euch nicht abnehmen. Bloß wo ich die Verse gelesen habe, denke ich, ja, ich möchte es wieder in meinem Herzen spüren. Ich möchte wieder mit Menschen ganz einfach das Evangelium raushauen, wie es der Andi vorher gesagt hat. Und ich hatte das echt verlernt. Und so in die Alpha-Kurse, in die Gesprächsgruppe, da kam das so wieder ein bisschen zurück. Da sitzen Menschen, der Markus Kubi, ich weiß nicht, ob du heute zuguckst, der ist schon nie operiert worden, im Alpha-Kurs drin. Ich habe gedacht, wenn der zum Glauben kommt, dann glaube ich für alle Künftige. Ja? Da ist die Liebe Kraft im Universum und alles Mögliche. Aber wie sprichst du jetzt mit so jemand? Und wenn wir da keine andere drauf haben, dann müssen wir eine Suche und das vielleicht wieder trainieren als Gemeinde. Ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt kein Konzept, aber es kommt jetzt gerade auch alles während dem Schwätzen hier vorne. Manchmal passiert mir das auch. Wo bin ich überhaupt? Apostelgeschichte 2. Gut. Aber das ist ein Brenner und gleichzeitig eine Unzufriedenheit, dass ich denke, ja, ich möchte sehen, dass Menschen diesen Jesus findet, von dem sie vielleicht vorher noch nicht mal gewusst haben, dann sie suchen. Und unser Lebensbrief darf da ein Zeugnis sein. Genau, und dann hat es ja weitergenommen, der Paulus, die Storys in der Apostelgeschichte sind unglaublich gut. Also eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bei dem Drecksrägewetter ist vielleicht mal die Apostelgeschichte zu nehmen. Und was Jesus im Reich Gottes getan hat. Und der Paulus ging regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über was? Über das Reich Gottes. Über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Weiß nicht, welche Kultur der Paulus so alles gepredigt hätte hier in der offenen Tür, aber er sprach über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Nicht jeder hat sich überzeugen lassen. Überzeugen, auch wieder interessant. Jesus lädt zum Glauben ein. Jesus befähigt und Jesus beauftragt. Wir sehen das bei den Jüngern, wir sehen das beim Paulus. Und wisst ihr, die gute Botschaft ist, mit Jesus seinem Tod hat es nicht aufgehört. Es hat auch nicht mit dem Tod der 12 Jünger aufgehört, dass das Reich Gottes sich ausbreiten soll übernatürlich. Auch nicht mit dem Versterben von Paulus, egal wo, wie, was war. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet, übernatürlich, hat nie aufgehört. Manchmal hat es vielleicht mit meinem eigenen Unglaube aufgehört. Vielleicht hat es mit meiner Bequemlichkeit aufgehört. Vielleicht hat es mit meinem, was weiß ich was, aufgehört. Vielleicht auch mangelnde Ausrüstung. Aber Jesus lädt uns ein, heute ganz neu uns berufen, befähigen und beauftragen zu lassen. Und mit dem möchte ich schließen. Wenn ihr was mitnehmen wollt, so ein bisschen zu merken, 3 Punkte, wir sind berufen. Und ich habe den Vers aus Johannes rausgesucht, wo Johannes schreibt, alle denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht oder die Kraft oder die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist die gute Botschaft für uns. Wir sind berufen. Wir sind seine Kinder. Guck mal in die Reihe, ich kann das jetzt mal so frei sagen, dass es für uns alle gilt. Und Gott und Jesus wünscht sich so sehr, dass noch viele, viele Menschen zu dieser Familie dazugehören. Ja, das ist sein tiefster Herzschlag, dass es nicht da dabei bleibt. Aber für uns mal, wenn du heute heimgehst und sagst, okay, ich bin berufen, ich gehöre zu dieser Mannschaft mit dazu, ich gehöre zur Family Gottes mit dazu. Und wisst ihr, dass Jesus König ist, ändert nichts an der Tatsache, dass Gott auch Vater ist. Das könnte man so widersprüchlich sehen, ja, es ist Jesus König, Regent. Und wenn sich Menschen unterordnen, ja, und gleichzeitig ist Gott Vater und wir seine geliebten Kinder, das sind wie zwei Seiten von einer Medaille. Dass da die Souveränität und die Herrschaft von Jesus eine Ehrfurcht in uns hervorbringt und gleichzeitig das Bewusstsein, dass er Vater ist und wir Kinder sind, zeigt die barmherzige, väterliche, verbundene Seite mit ihm. Deswegen war mir der Vers hier irgendwie wichtig. Also wir sind berufen, wir alle. Und dann, wir sind befähigt. Und da gäbe es viele Bibelstellen. Und ich habe einen aus dem Korintherbrief mitgenommen. Und zwar als Aussage steht es dort. Er hat bewusst einen gesucht, der dort als Aussage steht. Er hat uns alle gesalbt. Er hat uns alle gesalbt, die wir da seine Kinder sind. Er hat uns gesalbt und damit befähigt, in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Und wir gehen von Ostern direkt steil auf Pfingsten zu. Und das ist genauso wichtig, weil was wären wir als Zeugen, wenn wir keine Befähigung hätten? Ich fände es ziemlich unfair von Jesus, wenn er sagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun, die ich auch tue, und lässt mich dann im Regen stehen. Es wäre unfair von jeglichem Ausbildungsmeister, der sein tolles Stückle vorführt. Wir haben früher so einen Lastwagen bauen müssen in der Grundausbildung, halbes Jahr mit Teil. Pfeiler, der steht heute noch daheim mit Passungen H8 und so Zeug. Es wäre unfair, wenn mein Meister damals sagte, da ist Material, mach mal. Da drüber steht es, wie es aussehen muss. Und dann, ich bin noch mal vor ein halbes Jahr im Urlaub. Das geht nicht, oder? Das macht kein vernünftiger Mensch und Ausbildungsmeister, macht das, sondern er befähigt. Ich habe gelernt, wie man Radio feilt. Ich habe alles Mögliche gelernt, Körner, Anreißer, drum und dran. Da hat in jeder Ausbildung ist doch eine Befähigung. Und genauso ist es im Reich Gottes. Und auch da liegt die Frage, wie die Grundbefähigung vom Heiligen Geist ist uns gegeben. Die Kraft, die Autorität und die Vollmacht von Jesus ist in unsere Herzen ausgegossen. Wie wir da jetzt mit umgehen, wie wir uns gegenseitig in dieser Befähigung dann auch, sagen wir, unterstützen. Ja, wenn man das erste Mal auf Schatzsuche mitgeht, ist ein tolles Beispiel, da laufe ich halt beim ersten Mal mit und gucke mir das Ganze an. Und beim zweiten Mal laufe ich vielleicht auch noch mit und gucke mir es an. Und beim dritten Mal, da fange ich vielleicht das Gespräch an. Ja, und gucke auf meiner Schatzkarte. Und beim vierten oder fünften Mal, da bin ich dann derjenige, der vielleicht dann auch noch dieses Entscheidungsgebet anbietet. Also Jesus überfordert uns in der Befähigung nicht. Das tut er uns nicht. Aber er fordert uns raus und fördert uns da drin. Aber nochmal ganz wichtig für mich gewesen, wenn wir über den Heiligen Geist reden, er hat uns gesalbt und er hat uns dieses Unterpfand gegeben. Ihn zu spüren, wahrzunehmen und in der Situation zu erleben, das ist, was man Glaube nennt. Also wir sind berufen, wir sind befähigt und der dritte Punkt, wir sind beauftragt. Und da gefällt mir der Vers von Paulus einfach unheimlich gut. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wie tun wir das? Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also wie breitet sich das Reich Gottes aus, hier steht es. Wir treten auf als Botschafter, als Gesandte, in seiner Kraft, in seiner Autorität und wir laden die Menschen ein, in die Versöhnung mit Gott einzutreten. Wir verurteilen sie nicht auf ihren Lebensstil, wir haben nicht irgendwie das Kreuz irgendwie vor uns und sagen, ihr kommt alle in die Hölle, können wir auch tun. Ich glaube, nachhaltiger ist, wenn Menschen spüren, da ist irgendwas Unversöhntes in meinem Herzen. Und die tiefe Erlösung von Jesus anzubieten, das ist das, was Paulus uns ermutigt. Wir sind berufen, wir sind befähigt, wir sind beauftragt. Und ich habe als Abschlussfolie unser Wozu als Gemeinde mal mitgebracht. Das ist vor viele Jahre, wo wir hier eine riesige Krise hatten, entstanden in einem Gemeindeforum. Gott gemeinsam widerspiegeln. Und ich habe den Eindruck, wir haben die Gottesbeziehung ganz stark im Fokus, im Lobpreis, in der Anbetung, alles, was mit Gott zusammenhängt, im neuen Bund eingepfropft zu sein, da haben wir viel Wert drauf gelegt. Und ich glaube, dass wir auch uns gegenseitig ermutigen, in dieser Dimension zu Gott zu wachsen. Dann haben wir unheimlich viel Wert drauf gelegt, dass unsere Beziehungen untereinander wirklich gut sind. Ob das gewaltfreie Kommunikation oder die Herzensverbindung durch den Heiligen Geist ist. Ich glaube, wir haben eine Verbindung zueinander, wo wir offen auch miteinander umgehen können. Zumindest mein Eindruck, wenn es nicht so ist, dann korrigiert es bitte. Wir haben aber als Leitungsteam den Eindruck, dass das Thema Widerspiegeln, auch wenn das viele von euch persönlich tun, für uns als Gemeinde in den Fokus rücken darf. Und deswegen auch heute so die Predigt, dass das Reich Gottes ein sich ausbreitendes Reich ist, dass das Widerspiegeln von ihm und seiner Kultur, von seinem Reich in die Welt rein, dabei ein Auftrag ist, den man wieder stärker betonen möchte. Und mir heißt das offene Tür. Und wolle das auch leben. Und ich wünsche mir das, ich habe vorher zum Sebastian gesagt, dass jeder jederzeit jeden hier mitbringen kann. Ja, und wir haben da mal so einen Kompass erstellt, ohne jetzt zu tief einzugehen. Alle, die einen Wegweiser machen, das ist so mit ein Teil davon. Und wir haben schon so ein bisschen einen familiären Charakter, unsere Gemeindetreff, unsere Gebetstreffen, auch unsere Teams, wo wir miteinander hier unterwegs sind. Das ist schon so ein bisschen unsere familiäre Seite, wo wir sagen, okay, da haben wir auch intime, vertrauliche Gespräche, Gemeinschaft. Wir haben aber auch eine öffentliche Seite. Und unser Gottesdienst ist eigentlich so das Öffentlichste, was es gibt. Wir haben auch Kleingruppen, die öffentlich sein können, die aber auch manchmal vielleicht eher, Band hat man eine Kleingruppe gehabt, mit dem Neuen Testament die Briefe zu lesen, da würde jetzt nicht jemand einladen, der Jesus noch gar nicht kennt. Aber wir haben eine öffentliche Seite und es ist gut zu fragen, kann ich jederzeit jeden hierzu einladen? Und wenn ja, dann ist toll, dann frage ich mich, warum mache ich es nicht und warum macht es ihr nicht? Du Botschaft darf ich nicht tun, okay. Und wenn es nicht so ist, dann ist da irgendwo klemmt der Hemmschuh. Also, boah, da müsste ich zu viel erklären. Dann lass uns drüber reden. Weil ich brauche Vision, sonst gehe ich zugrunde. Mein Tank geht leer, wenn ich nicht die Vision habe, dass wir Gemeinde sind, die das missionale Herz wieder trägt und wo das schlägt. Dann verliert er mich und ich habe die letzten Jahre viel selber verloren in mir, aber es beginnt wieder zu brennen, dass ich nicht nur für mich selber da bin. Und wenn wir als Gemeinde wieder ein missionales Herz haben, wo wir spüren, wir haben Gott, wir haben einander und es ist gut, dass wir als offene Tür das widerspiegeln in eine Welt rein, dann würde mich riesig freuen, wenn wir uns auf den Weg miteinander machen könntet. Das war jetzt wieder gewaltfrei als Bitte geäußert, okay? Ihr dürft mich selber challengen. Okay, ich werde mit uns beten. Ihr Lobpreiser dürft gerne nach vorne kommen. Sebastian macht noch den Schluss und dann singen wir noch was miteinander. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, ein Reich auszubreiten, das im tiefsten Herzen uns einlädt in die Beziehung zurück zu dir. Und dass du ein Vater bist, der sich nichts lieblicher sehen lässt, dass alle seine Geschöpfe, alle seine Kinder wieder in sein Herz kommen und in Beziehung mit dir treten. Vater, ich weiß gar nicht, wie sehr dein Herz blutet, wenn du in diese verlorene Welt schaust. Und ich bete, Papa, dass du uns durch das, was du heute Morgen, durch die viele Bibelstelle, wie Jesus unterwegs war, wie deine Jünger unterwegs waren, wie du uns rufst in diese Gemeinschaft und darin aber auch befähigst, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns Gaben gegeben hast, dass du uns Kraft und Autorität und Vollmacht gegeben hast. Und uns deinen Beistand, deinen Tröster, deine Dynamis, alles, was der Heilige Geist beinhaltet, dass du uns mit ihm befähigt und ausgerüstet hast. Nicht zum Selbstzweck, sondern um diesen großen Auftrag von dir, auch als Person, aber auch als Gemeinde in unserem Herzen zu tragen. Menschen einzuladen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich bete, Papa, dass diese Liebe, die diese Menschen so sehr zurücksehen, dann dein Herz uns neu ergreift heute Morgen. Dass es deine Liebe ist für jeden Menschen auf dieser Erde, Herr. Dass es uns selber wert ist, so wie es dir wert war, Jesus. Zu investieren an Zeit und an andere Dinge. Dass man nicht, wie es der Sebastian am Anfang gesagt hat, wo man Menschen hört, es ist zu wenig. Zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, zu wenig irgendwas, sondern Vater, dass du uns mit dieser Fülle deines Geistes wirklich in unserem Herzen erfüllst, dass es überfließt.